Hi zu dieser neuen Folge in der Bibliothek der guten Ideen. Diese Folge ist Teil einer kleinen Reihe hier im Podcast. Und in dieser Reihe geht es um Bibliotheken. Ja, und in Bibliotheken arbeiten ganz viele Menschen, die mit guten Ideen Dinge anschieben oder verändern. Und ich hatte anfangs ganz naiv gedacht, ich mache halt eine Podcast-Folge über Bibliotheken. Und dann haben mir gleich eine ganze Reihe großartiger Menschen aus den Berliner Bibliotheken erzählt, was sie alles so machen. Und mir wurde klar, das wird nichts mit einer Folge. Also es sind jetzt erstmal drei Folgen, die dich erwarten. Eventuell noch mehr. Ich habe da nämlich gerade von noch so einer tollen Bibliotheksidee erfahren, die aber erst noch gelauncht wird, wie man so schön sagt. Aber es kommen einige Folgen, die werden sehr schön. Viel Spaß damit. Bibliotheken sind für alle da. Aber viele Menschen, die sehr von Bibliotheken profitieren könnten, nutzen sie nicht oder noch nicht. Susanne, gibt es Ideen, wie man das ändern kann?
Ja. Aber der erste Schritt, der noch davor kommen muss, ist, sich darüber klar zu werden, dass ganz viele uns nicht nutzen. Die erste Idee ist diese Selbstreflexion. Wo bauen wir eigentlich Barrieren für Leute auf? Wer nutzt uns nicht und warum?
Hi, willkommen in der Bibliothek der guten Ideen. Ich bin Juliane Fritz und in diesem Podcast möchte ich dir Menschen zeigen, die mit ihren Ideen etwas bewegen. Vielleicht gehst du raus mit einem guten Gefühl. Oder du bekommst Lust, diese eine Idee umzusetzen, die schon ganz lange in dir schlummert. Viel Spaß! Stell dir vor, du könntest Bücher, Zeitungen und Zeitschriften lesen, so viel du willst, physisch und digital, dazu auch noch Hörbücher per App hören und per Streamingdienst Filme gucken. Du hast Zugriff auf verschiedene Online-Facharchive und das Ganze kostet nur 10 Euro im Jahr und für Kinder ist es kostenlos. Das alles bieten unsere öffentlichen Bibliotheken. Das heißt, es gibt eigentlich einen einfachen Zugang zu Wissen, zu Bildung für alle. In Berlin-Neukölln leben viele Menschen mit geringem Einkommen. Mediennutzung und der Zugang zu Bildung ist für sie auch eine Frage des Geldes. Bibliotheken können für sie eine große Hilfe sein. Doch gerade die Menschen, die diese Hilfe besonders brauchen, nutzen diese Angebote weniger. Susanne Schaller arbeitet in der Helene-Nathan-Bibliothek in Neukölln. Und dort entwickelt sie Ideen, wie man das ändern kann. Oft heißt das, dass die Menschen nicht in die Bibliothek kommen, sondern die Bibliothek kommt zu den Menschen. Und Susanne erzählt uns heute mehr dazu. Also hallo Susanne, willkommen in der Bibliothek der guten Ideen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, dass es jetzt Raum gibt, über unsere Arbeit zu berichten. Den gibt es nämlich viel zu wenig. Das fällt uns selbst auch ganz oft hinten runter, weil es einfach so wahnsinnig viel zu tun gibt.
Also zu zeigen, welche Ideen hier in diesen Häusern drinstecken.
Ja, zu zeigen, was wir schon alles tun und sich Zeit zu nehmen, auch mal auf das zurückzuschauen, was wir schon erreicht haben. Dinge, auch Ideen zu evaluieren. Nicht jede Idee ist unbedingt eine gute Idee. Also hier in dem Podcast auf jeden Fall, aber in der Realität ja nicht immer. Und die Entwicklungsgeschwindigkeit in den öffentlichen Bibliotheken ist einfach so rasant in den letzten Jahren, dass wir ganz viel gleichzeitig tun. Und manchmal fehlt die Zeit dann auch nochmal wirklich sich zu fragen, war das jetzt eigentlich eine gute Idee? Welche Wirksamkeit haben wir für die Menschen? Dieses Öffnen des Ortes in die Nachbarschaft, das klingt erstmal total selbstverständlich, aber das ist im öffentlichen Bibliothekswesen in Deutschland eben lange Zeit nicht so gewesen. Mhm. Eine Bibliothek ist bis heute was Elitäres, auch in der Wahrnehmung vieler Menschen was Elitäres. Und das ist zwar ein offener Raum, also wir nehmen das wahr als offenen Raum, aber zum Beispiel Menschen, die nicht lesen und schreiben können, für die ist das eine Barriere, in eine Bibliothek zu gehen, weil man Bibliothek erstmal assoziiert mit Lesen.
Hm. Und aber dass diese Orte auch für sie sein können, ist ja für sie wahrscheinlich nicht so klar.
Genau, und dass der Ort auch erstmal ein Ort ist, der erstmal nichts von mir verlangt, an den ich einfach auch kommen kann. Das ist das, was wir versuchen zu vermitteln und den Leuten eben auch tatsächlich persönlich zu sagen in Projekten, dass sie gar nichts mitbringen müssen. Ne? Sie müssen kein Geld mitbringen, sie müssen keine Fähigkeiten mitbringen, sie müssen niemanden irgendeine Kompetenz nachweisen, sondern sie dürfen einfach hier sein. Diese enge Verknüpfung, die öffentliche Bibliothek hat als Teil der Verwaltung, erzeugt aber bei vielen Menschen auch so ein beklemmendes Gefühl. Und Kulturorte haben ganz oft einen Verhaltenskodex, den wir gar nicht checken, weil wir ein Privileg haben, einen Bildungsstand haben, wo wir uns da einfach drüber hinwegsetzen. Weil wir einfach das Gefühl haben, der Raum gehört ja uns, ich darf ja hier sein. Wir stellen uns diese Fragen gar nicht. Aber viele Menschen wissen nicht, was sie tun müssen, um da zu sein. Und dieses Vertrauen aufzubauen, das geht nur über persönlichen Kontakt. Eigentlich müsste man jede Person in dem Kiez dort abholen, wo sie ist. Und das machen wir ganz viel, indem wir mit PartnerInnen arbeiten, in Kooperation.
Okay, über diese Beispiele wollen wir gerne reden. Ich möchte einmal noch mal persönlich mit dir einsteigen. Mhm. Meine erste Frage an meine Gäste ist ja immer, wir schlagen ein Buch auf, das ist deine Biografie. Gibt es eine Geschichte, die zeigt, was dich mit Bibliotheken verbindet?
Absurderweise, es ist eigentlich eine Geschichte darüber, wie ich als Kind und Jugendliche keine Bibliotheken zur Verfügung hatte. Das ist am Ende eigentlich das geworden, was mich heute mit meiner Arbeit verbindet, weil ich eine hohe Empathie habe für Nichtnutzende und für die Gründe, warum man nicht in eine Bibliothek geht und was es bedeutet, diese Ressource nicht zu haben, vor allen Dingen für Heranwachsende. Und ich habe, ich glaube, bis ich Mitte 20 war, zwar öffentliche Bibliotheken betreten, mich aber nie wohlgefühlt. Ich habe das nie als Ort für mich begriffen.
Also du hattest eine Bibliothek in deiner Nähe, du bist dort aber ungern hingegangen.
Genau. Wir sind auch mit der Schule nicht in die Bibliothek gegangen. Bin auf dem Dorf groß geworden, da gab es diese Ressource gar nicht. Das war dann später, nachdem wir umgezogen sind, in eine Kleinstadt. Da gab es eine Stadtbibliothek, die aber total unterausgestattet war, ganz schlechte Öffnungszeiten und einfach gar nicht die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen abgebildet hat. Man hat sich eher auch gefühlt, als würde man stören, als würde man was falsch machen. Ich war da ein oder zweimal und dann nie wieder.
Was ist denn auf deinem Lebensweg passiert, dass du jetzt hier in der Bibliothek arbeitest von diesem Kind, was so dachte, so, oh Gott, hier gehe ich niemals rein?
Ja, das total gut für mich war, dass ich dann Bibliothekswesen studiert habe. Ja, genau. Voll zufällig, also wie das Leben manchmal so spielt. Mein Berufswunsch war Journalistin. Ich komme halt aus einer Arbeiterfamilie. Und es gab diese Beispiele nicht in meinem Leben, dass man jetzt irgendwie was studiert, wo es keinen konkreten Beruf danach gibt. Das war so fernab meiner Lebensrealität damals und es musste was Konkretes sein. Und diese Berufsberatung, ich bin damals zu so einer Berufsberatung beim Arbeitsamt, kurz vor meinem Abi, und da kam so Journalismus, Psychologie oder Bibliothekswesen. Sozialarbeit war da auch immer noch drin. Und irgendwie war so diese Begeisterung für Sprache, für Bücher, für Lesen und eben diese Begeisterung für Menschen und diese soziale Ader, die ich damals schon hatte, das war die Schnittstelle. Das Bibliothekswesen war die Schnittstelle. Das, eigentlich unfassbar. Wie gut ist diese Berufsberaterin da damals drauf? Also sie gibt das ja auch nur da in so einen Katalog ein, ne, als Stichworte und guckt, was dann vorgeschlagen wird. Und dann bin ich habe mich für Psychologie beworben an der Uni. Da gab es damals einen relativ hohen NC, weil das alle machen wollten zu der Zeit. Und dann gab es eben in Leipzig auch eine Fachhochschule, wo man Bibliothekswissenschaft studieren konnte. Und dann habe ich mich da auch beworben. Und am Ende hatte ich die Zusage für Psychologie und Bibliothekswesen und habe mich fürs Bibliothekswesen entschieden. Das war eine opportune Entscheidung, aber das war keine leidenschaftliche Entscheidung. Und die Leidenschaft fürs Bibliothekswesen kam über mein Studium in den USA. Weil dort bin ich das erste Mal dem Berufsbild des Public Librarian begegnet. Das haben wir in Deutschland gar nicht. Es gibt den Bibliothekar. Das ist schon für viele Leute, was macht dieser Beruf? Warum gibt es das noch? Kann man das studieren? Das ist ja der Wahnsinn. Und in den USA ist der Public Librarian, ich weiß, mir ist so ein Satz im Kopf geblieben, der Public Librarian ist genauso wichtig in einer Kommune wie der Arzt, der Feuerwehrmann und der Anwalt. Und es ist total interessant, 15 Jahre später sieht man, wie wichtig diese Rolle der Public Libraries ist oder überhaupt der Bibliotheken in den USA daran, wie stark sie angefeindet werden aktuell. Also da schließt sich ein Kreis und da wurde ich total angezündet für diese Arbeit in öffentlichen Bibliotheken.
Was hast du da an den Bibliotheken gesehen, was so anders war als hier, wo du dachtest, kann ich da arbeiten und das machen?
Es ist ein bestimmtes Menschenbild, was die US-Amerikaner haben, dass man über Bildung und Zugänge Menschen dazu empowern kann, alles zu werden, was sie wollen. das ist halt auch ein gewisser Pathos, der da mitschwingt. Und das leben die in ihren Public Libraries. Was man dazu sagen muss, was sich unterscheidet, ist natürlich, dass durch die fehlende Gemeinwohlvorsorge, die in den USA haben, also geht das schon los bei Krankenversicherungen und so in Sachen, die Public Libraries auch ganz viel dieser Aufgaben in den Kommunen übernehmen.
Was bedeutet diese Gemeinwohlvorsorge, die du da in den USA gesehen hast? Wie stelle ich mir vor? Ich meine, weil eine Bibliothek ist ja nicht eine Praxis, wo ein Arzt sitzt. Was machen die da?
Also in den USA ist es tatsächlich so, dass die mittlerweile auch bei der Beantragung von Stützen helfen, ne, was ja hier eher so das Sozialamt macht oder Bürgerdienste, dass sie tatsächlich ganz viel in Kooperation arbeiten, sodass sie zum Beispiel auch Menschen, die keine Krankenversicherung haben, tatsächlich abfangen und an Dienstleistungen anbinden, wo sie dann das vielleicht finden können. Auch die Arbeit für Obdachlose, da waren die USA ganz früh ganz weit vorn. Also gerade San Francisco ist so ein Beispiel, die schon in den frühen 2000ern tatsächlich Waschräume für Obdachlose und sowas zur Verfügung gestellt haben in der Public Library. Es gibt mittlerweile Bibliotheksinfluencer aus den USA, die das auch in Frage stellen, also die auch sagen, wo endet diese, also wie weit können wir eigentlich staatliche Aufgaben als Public Library übernehmen? Also da findet schon auch eine Überfrachtung statt, das muss man auch dazu sagen. Trotzdem sind Menschen, die dort arbeiten, wirklich wahrscheinlich eher auf dem Spektrum bei Sozialarbeitern.
Okay. Hey, in diesem kleinen Break möchte ich dich um etwas bitten. Ich versuche, diesen Podcast hier zu finanzieren, nicht mit Werbung, sondern durch Hörerinnen und Hörer, die mir freiwillig für meine Arbeit Geld geben. Das Ganze funktioniert über die Plattform Steady. Das ist eine Plattform hier aus Deutschland, mit der unabhängige Medienmacher ihre Projekte über ihre Fans finanzieren. Tja, und es würde mich sehr freuen, wenn du mal in mein Steady-Profil schaust und dort vielleicht Mitglied wirst mit einem monatlichen Betrag deiner Wahl. Man kann es auch jederzeit monatlich kündigen, also wenn es dir einfach nicht mehr möglich ist, dabei zu sein, dann kannst du auch jederzeit wieder raus. Für mich ist es aber total wichtig, weil ich viel Arbeit in diesen Podcast stecke und ich glaube auch sehr daran, dass diese Geschichten, die ich hier raussuche, wichtig sind. Und eben deshalb brauche ich auch eine finanzielle Basis dafür von den Hörenden, denen das eben möglich ist. Also schau vorbei bei Steady, das würde mich sehr freuen. Der Link ist in den Shownotes und auf der Podcast-Webseite. Und wenn es dir gerade finanziell nicht möglich ist, du kannst mir natürlich auch einfach wahnsinnig helfen, wenn du den Podcast mit deinen Freunden, mit deiner Familie teilst und anderen davon erzählst, weil gute Ideen müssen verbreitet werden. Vielen Dank und weiter geht's im Interview. Dann steigen wir jetzt mal weiter in das Thema ein und wollen mal etwas zu diesem Thema Bildungsgerechtigkeit sagen. Also dieses Wort habe ich ja auch mit in den Titel der Folge genommen. Und dahinter steckt eben die Idee, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer sozialen Lage den gleichen Zugang zu Bildung haben sollten. Und in der Realität sieht das oft anders aus und das zeigt sich halt auch in Bibliotheken. Die werden, wie wir schon gesagt haben, oft von Menschen genutzt, die man zum Bildungsbürgertum zählt, die sich theoretisch auch ein Buch leisten könnten. Und dabei wäre es ja gerade für Menschen mit geringem Einkommen wichtig, diesen kostenfreien oder halt sehr günstigen Zugang zu Medien zu haben. Und hier in Berlin kostet ja ein Bibliotheksausweis für Erwachsene 10 Euro. Ich weiß nicht, ob das deutschlandweit so ist.
Wir sind, glaube ich, tatsächlich die allerbilligsten in Deutschland.
Und hier bekommt man für diese 10 Euro wahnsinnig viel. Also das ist schon echt unglaublich, das, was ich auch schon im Intro aufgezählt hatte. Bildungsgerechtigkeit, also wie sehr ist diese Frage der Bildungsgerechtigkeit ein Teil eurer Arbeit und auch ein Teil vielleicht von eurem Auftrag, den ihr habt?
Genau, ich würde fast sagen, dass Bildungsgerechtigkeit nicht nur ein Teil unserer Arbeit ist, sondern wirklich der Kern unserer Arbeit und unseres Auftrags. Das hat aber was mit Neukölln zu tun. Und mit den Sozialräumen, die wir hier versorgen, weil es einfach erwiesenermaßen so ist, dass unabhängig von Herkunft oder auch der finanziellen Ausstattung des Elternhauses dieser Zugang zu Bildung tatsächlich und vielleicht auch Zugänge zu anderen Menschen, ne, dass das ganz viel entscheidet, vor allen Dingen auch in den Biografien junger Menschen. Das fängt wirklich an mit der Kita, die zu uns kommt. Und dem Kind, dem das erste Mal in seinem Leben vorgelesen wird. weil das zu Hause nicht passiert. Mhm. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und dass das schon das erste Privileg ist, dass wir unseren Kindern vorlesen. Dass du in einem Elternhaus aufwächst, wo es Bücher gibt, wo du nicht vor Smartphone gesetzt wirst, um dich ruhig zu stellen. Mhm. Und dieses Kind kommt hierher mit seiner Kita-Gruppe über die Kita, da geht's schon los, ne? Wie erreichen wir Kinder, die nicht in Kitas sind? Schon eine Frage, die wir uns stellen. Und kriegt das erste Mal eine Aufmerksamkeit, eine analoge Aufmerksamkeit. Und da sitzt noch jemand, der hat ein Buch in der Hand und er liest eine Geschichte vor. Und es entsteht eine Gemütlichkeit und ein Vertrauen.
Ich habe letztens was gelesen, dass es sehr viel die sozialen Kompetenzen und Kreativität, kreatives Denken fördert, dieses Vorlesen.
Es ist krass, was mit Kindern passiert, denen nicht vorgelesen wird. Ich bin überhaupt gar kein Freund von Verteufelung von Social Media, digitalen Medien. Aber es ist so krass, wenn man sich anguckt, was mit Kinderhirnen passiert, die nur digital oder sehr früh ausschließlich digitalen Inhalten ausgeliefert werden. Die entwickeln sich nicht normal und die entwickeln sich auch nicht zu ihrem vollen Potenzial. Und was wir hier in Neukölln als besondere Herausforderung haben, sind die fehlenden Zugänge über Sprache. Viele Familien, in denen gar nicht Deutsch gesprochen wird, die keinen Zugang haben auch, die auch keine Motivation haben, die Sprache zu lernen, weil sie nicht integriert leben. Und dann die Kinder, die auch das erste Mal in der Einrichtung tatsächlich dann und ja, dann super schnell auch die Sprache lernen und super gut, wenn sie halt gefördert werden. Wir gehen mittlerweile einen Schritt weiter und sagen, wir wollen eigentlich Mehrsprachigkeit fördern. Weil was für ein Riesenpotenzial, dass diese Kinder in Haushalten aufwachsen, wo 3, 4 Sprachen gesprochen werden. Die Muttersprache des Vaters, die Muttersprache der Mutter, die haben Deutsch und dann haben sie noch eine gemeinsame Sprache, die sie alle reden. Dass das ja für eine globalisierte Welt eigentlich so ein Geschenk ist, Kinder, die mehrsprachig aufwachsen. Schon alleine, dass du jemanden hast in deinem Leben, der das mal zu dir sagt. Mhm. Ja, natürlich musst du Deutsch lernen, das hilft, das ist wichtig, ne? Sonst bleiben bestimmte Türen zu für dich. Aber wir fördern auch alle anderen Kompetenzen, die du mitbringst. Mhm. Das als Institution auch zum Ausdruck zu bringen, dass wir diese Diversität und diese Vielfalt nicht wegdrücken wollen, sondern dass wir die sichtbar machen wollen, dass wir die fördern wollen. Das ist hier ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und um auf das Thema Bildungsgerechtigkeit zurückzukommen, das passiert eben leider nicht in Schule. Da werden Sachen nicht aufgefangen. Und dieses Thema außerschulische Bildung, das ist ganz oft auch eine Diskussion, die wir führen. Wir können als Institution öffentliche Bibliothek niemanden Lesen beibringen. Aber wir können die Menschen ein Stück weit motivieren, Lesen zu lernen. Also wir können ihnen zeigen, welche Welt sich erschließt, wenn sie lesen können, wenn sie die Sprache lernen, wenn sie unsere Angebote nutzen. Das ist immer dadurch, dass wir eben nicht Schule sind und dass wir nicht formales Lernen sind, es ist immer auch eine Freiwilligkeit. Das heißt, wir schaffen den Zugang über eine Einladung. Komm zu dieser Lesung, komm zu diesem Kinderkonzert. Mehr wird erstmal nicht verlangt. Das heißt, es ist eine Einladung zum Lernen, es ist eine Einladung, was kennenzulernen, was man noch nicht kennt, einen Einblick in eine andere Welt zu kriegen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, in einem analogen Raum. Das klingt alles total basic, aber das sind alles Komponenten, die uns akut verloren gehen. Und es verschärft diese Krise um die Zugänge und um Bildungsgerechtigkeit.
Also ich verstehe, warum das hier ein wirklich wichtiges Thema ist. Und gerade deshalb wollte er daran arbeiten, diese Zugänge zu schaffen. Und du hattest gerade am Anfang schon ganz richtig gesagt, man muss herausfinden, was sind eigentlich die Gründe, warum die Leute diesen Zugang nicht haben oder warum sie irgendwie Barrieren hier vorfinden. Also was hält Menschen davon ab, zum Beispiel hier in Neukölln in eine Bibliothek zu gehen?
Am ehesten erfahren wir das zum Beispiel über Kooperationspartner, also vor allen Dingen, wenn sie aus migrantischen Communities kommen, also wenn sie die Communities selber repräsentieren. Premium-Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit mit den Stadtteilmüttern. Die Stadtteilmütter sind alles Frauen, die eine Einwanderungserfahrung haben, mindestens, wenn nicht sogar eine Fluchterfahrung, die jeden Tag mit Familien zu tun haben, die irgendwie benachteiligt sind. Und wenn die uns dann erzählen, die Mütter haben Angst, alleine in die Bibliothek zu kommen mit ihren Kindern, Die haben Angst, dass sie was bezahlen müssen. Das ist ganz, ganz oft eine Barriere. Die haben Angst, dass sie sich nicht genug verständlich machen können. Wir machen zum Beispiel mit denen, die Stadtteilmütter begleiten die Familien in die Bibliothek und bleiben bei der Anmeldung, also bei der Ausstellung des Bibliotheksausweises dabei und übersetzen, wenn es nötig ist. Die haben Angst, sich nicht zurechtzufinden. Manchmal dürfen die vielleicht auch nicht kommen ohne ihren Mann. Ja, ist auch was, wo die Stadtteilmütter sagen, wir machen das einfach. Also auch diese Benachteiligung nochmal speziell auch von Migrantinnen, die Frauen sind, die Mütter sind. Wenn dann noch irgendwas dazu kommt wie eine Krankheit oder eine Behinderung, dann schaffen die das nicht in die Bibliothek. Also nicht alleine. Davon kann man ganz fest ausgehen. Mhm. Wir haben Hürden, die tatsächlich zu verorten sind in, wo liegen unsere Bibliotheken, wie sichtbar sind sie im Stadtraum, sehen sie aus wie so eine Trutzburg, wo immer die Tür zu ist. Weiß man überhaupt, was eine Bibliothek ist? Also wir sprechen, ich mag das Wort nicht besonders, wir sprechen über Bibliothekssozialisation. Also wenn ich aus einem Kulturkreis komme, in dem es keine öffentlichen Bibliotheken gibt, komme nicht mal auf die Idee, dass es das vielleicht gäbe. Ich kenne die Ressource schlichtweg nicht. Verstehe auch nicht, wie das funktioniert. Das muss mir jemand erklären. Sprachliche Barrieren habe ich schon genannt. Für Menschen mit Behinderungen, barrierearme, barrierefreie Orte ist in Deutschland sowieso eine Katastrophe, in Berlin ganz besonders. Muss ja nicht drüber sprechen. Also in dem Moment, wo es mühsam ist, den Ort aufzusuchen, kommen die Menschen nicht oder nur sehr wenig.
Wie ist denn dieser Ort hier? Also wir sind ja hier in der Helene-Nathan-Bibliothek, die ist in einer großen Shopping-Mall. Mhm. So, ich bin ja gerade zum ersten Mal auch hierher gekommen. Mhm. Also ich musste auch fragen in der Shopping Mall erstmal, wie ich hierher komme, dass ich hier über den Fahrstuhl, übers Parkdeck dann nochmal zwei Schlängel laufe bis zu euch. Was sagst du?
Genauso, wie du es beschreibst. Schwierig.
Ja.
Das ist in der Auffindbarkeit für die Leute eine Katastrophe. Mhm. Das ist so ein Trend gewesen in den 2000ern, 2010ern auch noch, Bibliotheken in Shoppingcenter. Es wird auch jetzt wieder zur Belebung von sozusagen kaputten Innenstädten und verwahrlosten Innenstädten, ne, werden auch wieder öffentliche Bibliotheken diskutiert.
Okay, ich verstehe. Also an sich nicht der optimale Ort, aber das Bewusstsein ist da. Mhm. Vorab hast du mir schon erzählt, dass ihr sehr viele Themen angeht und angehen müsst, um eben sichtbarer zu werden. Diese ganzen Barrieren abbauen, an Inklusion arbeiten. Repräsentation in verschiedenen Nutzergruppen hattest du mir vorab gesagt, das ist wichtig. Die Arbeit vor Ort in den Kiezen ist wichtig. Kooperation mit Organisationen. Und ich würde da überall mal ein bisschen reingucken und schauen, was macht ihr denn da eigentlich? Reden wir also nochmal erstmal über das Gebäude an sich. Was tut ihr in den Bibliotheken, sagen wir mal allgemein in Neukölln, für Barrierefreiheit?
Genau, also hier zum Gebäude haben wir schon gesprochen. Das muss man ehrlich sagen, das ist eine Katastrophe. Und wir haben auch, also es gibt insgesamt 4 Bibliotheksstandorte in Neukölln und 2 davon besitzen nicht mal einen Fahrstuhl, obwohl sie mehr als ein Geschoss haben. Das muss man auch ehrlich sagen. Das ist die klare Bestandsaufnahme, Thema Barrierefreiheit, Berlin, Neukölln 2026. Da sollte man meiner Meinung nach auch viel öfters, viel offener drüber reden. Und uns geht es vor allen Dingen wir reden schon gar nicht mehr von Barrierefreiheit, wir reden von Barrierearmut. Barrierearm zu werden ist jetzt unser Ziel, damit man auch wirklich mal konkret was machen kann. Die Stadtteilbibliotheken in Rudow, Britz Süd und in der Gropiusstadt, die sind ein bisschen besser aufgestellt. Denen fehlt zwar der Fahrstuhl, aber sie sind besser sichtbar. Und wir haben einen Neubau in Rudow, der all diese Erfordernisse, also es ist von 2021 und der erfüllt all die Erfordernisse. Das ist ein modernes Gebäude, wo auch die grundsätzlichen Sachen alle umgesetzt wurden, weil man einfach zu dieser Zeit so bauen musste. Na, das geht ja immer nur über wirklich, das ist ja, also wenn man Barrierearmut oder Barrierefreiheit zu einem Kann-Kriterium macht, passiert das nicht. Das muss ein Muss-Kriterium sein. Mhm. Von daher geht es uns ganz viel darum, dass wir eben gucken, wie können wir denn eigentlich über Partner die Leute so begleiten, dass sie trotzdem kommen, auch wenn es anstrengend und schwierig ist für sie. Und wir haben zum Beispiel in Britz Süd, obwohl die da keinen Fahrstuhl haben und Kinderbibliothek in der zweiten Etage kommen trotzdem regelmäßig auch Kitas und Schulklassen, wo auch Menschen mit Behinderung Teil sind. Dann müssen halt 2-3 Leute mit anfassen, um die Menschen über die Rampe zu kriegen. Das ist extrem unangenehm, weil es ja schon zum Empowerment von den behinderten Menschen gehört, dass sie das selber können und dass sie keine Hilfe brauchen. Das sind wir aber einfach nicht.
Dann kam noch der Punkt dazu, Repräsentation. In der Köln leben Menschen ganz verschiedener Herkunft und um die anzusprechen, braucht es halt die passenden Mitarbeitenden im Haus und auch die richtigen medialen Angebote, hast du mir gesagt. Kannst du mal erklären, wie ihr da genau vorgeht?
Wenn man sich die Bevölkerungsstruktur von Neukölln anguckt und neben das legt, also neben die Teamstruktur, das kann ja nicht funktionieren. Also wir sind immer noch vorrangig privilegierte Deutsche ohne Migrationshintergrund, mittelalt, mit mindestens einer Berufsausbildung oder einer akademischen Laufbahn. Das Einzige, was uns herausstellt, ist, dass wir viele Frauen sind. Da sind wir top. Und wir sind da besser geworden in den letzten Jahren, dass wir auch da versuchen, Zugänge zu schaffen. Und wir haben es geschafft, dass sich jetzt auch Menschen bei uns bewerben, die zum Beispiel auch selber mindestens einen Migrationshintergrund haben. Teilweise haben wir Menschen im Team mit einer Fluchterfahrung. Wir haben Menschen, die aus Russland stammen, die aus der Ukraine stammen. Und es macht so einen Unterschied. Also wir haben teilweise Nutzende, die wirklich in die Bibliothek kommen und screenen, ob diese Leute da sind. Wir haben auch schon, weiß nicht, ob die Kollegen das schon umsetzen, wir haben auf jeden Fall schon mehrmals darüber gesprochen, dass wir eigentlich anfangen wollen, über unsere Namensschilder die Sprachen auch zu zeigen, die die Person spricht. Und es macht für die Leute einen Unterschied, wer an diesem Auskunftspult sitzt. Gutes Beispiel ist auch Sprachcafé. Das ist ein ganz formloses informelles Zusammenkommen von Menschen, die irgendwo, also entweder ganz neu in Deutschland sind oder schon länger da sind. Es ist einfach nur ein Raum, wo sie sich begegnen können, auch auf unterschiedlichen Sprachniveaus und wo wir jetzt auch schon sowas wie Berufsberatung andocken. Und das hat erst so richtig gut angefangen, als wir in Rudow, die Standortleitung ist auch nicht deutsch, die kommt aus Südkorea ursprünglich. Und hier haben wir einen Kollegen, der tatsächlich 2015 aus Syrien geflüchtet ist. Und das macht den ganzen Unterschied für die Leute. Ich kann als weiße, mittelalte deutsche Frau das überhaupt nicht repräsentieren, wenn ich da stehe und sage, ich mache hier Sprachcafé. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Kooperationsprojekt mit der Werkstatt für behinderte Menschen, wo wir einen sogenannten ausgelagerten Werkstattarbeitsplatz haben. Das heißt, wir haben einen Mitarbeiter mit einer Behinderung hier dauerhaft im Team, um, genau wie du gesagt hast, es geht einfach darum, Repräsentation zu schaffen und uns selbst auch immer wieder daran zu erinnern, wie privilegiert wir sind und wie viel wir aus unserer eigenen Wahrnehmung nicht sehen können. Egal wie oft wir hier in Neukölln die Straße hoch und runter laufen, wir werden diese Realität, dieser Leben nicht begreifen können.
Habt ihr schon konkret Gespräche mit Menschen gehabt, die quasi geschafft haben, über diese Hürden zu kommen und das auch irgendwie auf eine Art euch kommunizieren konnten, sagen konnten, ey, weil ihr das so und so gemacht habt, habe ich jetzt diesen Weg auch hierher gefunden und merke, hey, das ist ein schöner Ort für mich und das bringt mir was. Also habt ihr schon direkt so ein Feedback bekommen?
Kriegen wir selten. Ich bin schon immer am Überlegen, dass jedem irgendwie mal einen QR-Code in die Hand zu drücken oder eine E-Mail-Adresse und zu sagen, wenn dir was Gutes zur Bibliothek einfällt oder du eine Erfahrung machst, genau wie du sie beschreibst, dass Bibliothek einen Unterschied in deiner persönlichen Biografie gemacht hat, einen Zugang geschaffen hat, den du vorher nicht hattest, bitte sag uns Bescheid. Wir kriegen meistens ziemlich viel gesagt, was wir nicht gut machen und selten, was wir gut machen. Es gibt aber Beispiele und sehr dankbar ist die Arbeit mit Jugendlichen, weil Jugendliche sowieso gar kein Blatt vor den Mund nehmen, Kinder auch nicht. Super, Kinder und Jugendliche zu fragen, weil die mega ehrlich sind und auch noch nicht so in dieser sozialen Anpassung drin sind. Und wir haben zum Beispiel übers Quartiersmanagement die Information erhalten, dass wir einer der wenigen Orte sind, an die minderjährige muslimische Mädchen ohne Begleitung hingelassen werden. Also, dass die Elternhäuser, die meistens sehr streng religiös sind und die Kinder werden auch sehr streng erzogen, auch wirklich durchgepeitscht bis zum Abitur. Das haben die schon verstanden, dass so ein Abitur wichtig ist. Aber eben auch wirklich mit einer Strenge und mit auch einem großen Druck. Und die Helene-Nathan-Bibliothek ist ein Ort, wo die hin dürfen. Die dürfen sonst nirgendwo anders hin. Die dürfen nicht in den Jugendclub. Die dürfen nicht auf der Straße rumhängen. Und in die Bibliothek dürfen die. Da ist ein Grundvertrauen da. Und dann haben wir ja die Chance, tatsächlich Angebote für diese Mädchen zu machen, an die sonst nicht rankommen würden. Und was wir auch gesagt kriegen von den Jugendlichen, was wir jetzt ja ganz viel gemacht haben in den letzten Jahren, jetzt auch nochmal in einem extra Projekt gemeinsam mit dem Jugendfreizeitzentrum Blueberry hier direkt um die Ecke, dass wir Lernunterstützung anbieten für alle Altersstufen, also ab der Grundschule, aber insbesondere für diese sehr heikle Phase des MSA, mittlerer Schulabschluss in Berlin. Die müssen sozusagen alle diesen MSA machen, unabhängig davon, ob sie danach aus der Schule gehen oder weiter zum Abi. Und es ist ein unheimlicher Druck, der da aufgebaut wird um diese Prüfungen. Und die sind alle immer super hysterisch und hektisch. Und natürlich fangen sie alle viel zu spät an mit ihrer Präsentationsprüfung und mit ihrer Prüfungsvorbereitung. Und wir fangen die ab mittlerweile. Also wir haben dann ganz viele Studenten, die wir über Honorarkräfte anstellen, die Lernunterstützung bieten. Wir haben psychologische Beratung. Wir machen Entspannungstechniken mit denen. Wir machen Workshops mit denen zu Präsentationstechniken. Und zwar genau zu der Zeit, wie sie es brauchen und an den Orten, wo sie es brauchen. Nämlich im besten Fall finden wir die im Jugendclub und gar nicht in der Bibliothek, sondern wir sind im Jugendclub mit einem Angebot von der Bibliothek und sagen, guck mal, komm doch in die Lernunterstützung, komm in den Workshop, mach vor deiner großen Matheprüfung noch ein paar Achtsamkeitsübungen mit uns. Oder auch, guck mal, wir haben heute eine Limo selber gemacht mit Wasser und Zitrone und ein paar Müsli-Riegel, pack die Chips wieder ein. Auch das ist es manchmal. Und das machen wir in einem Projekt mit einem Sozialarbeiter. Es ist nur ein Projekt, ne? Das ist nicht verstetigt aktuell. Es ist mit EU-Förderung und diese Zusammenarbeit Jugendfreizeitzentrum Bibliothek ist, da steckt so viel Potenzial drin, weil die kommen halt auch mit allem in diese Jugendfreizeitstätte und die haben ganz, ganz oft Stress, der mit Schule zu tun hat. Die haben auch Stress, der mit Zuhause zu tun hat, aber die haben viel Stress, der aus Schule kommt und die wollen um Gottes Willen nicht in Schule bleiben in ihrer Freizeit. Das heißt, unser Weg ist, wir holen die in Jugendfreizeit ab, wo sie hoffentlich gut angebunden werden über Sportangebote, Freizeitangebote. Wir machen dann vielleicht auch mit denen eine Runde Gaming und dann gibt es aber im Nebenraum einfach auch einen Raum, wo sie in Ruhe lernen können, wo jemand ist, der sie unterstützt bei schulischen Problemen. Und dann wird noch gesagt, kennst du eigentlich schon die Bibliothek hier um die Ecke? Da kannst du auch hingehen. Mhm. Und es funktioniert super gut. Und das von den Jugendlichen kriegen wir krass gespiegelt, wie gut das ist, dass wir da sind.
Okay, ja, spannend. Aber da erreicht ihr ja im Prinzip genau die richtigen Leute. Das ist schon sehr schön. Ein Teil, der da noch mit reinspielt bei Repräsentation, hat man noch nicht gesagt, ist, dass ihr eure Inhalte auch so auswählt, um nah an den Menschen zu sein. Was natürlich auch bedeutet, dass hier nicht nur deutsche Bücher in dieser Bibliothek drinstehen. Was spielt da eine Rolle?
Ja, wir sind noch nicht gut genug ausgestattet mit fremdsprachiger Literatur oder mehrsprachiger Literatur. Das hat mit dem begrenzten Platz zu tun und auch mit begrenzten Ressourcen. Es ist auch gar nicht so leicht, so fremdsprachige Bestände gut zu pflegen, weil sobald in einem Land Krieg herrscht, was wir ja gerade bedauerlicherweise zuhauf haben, es gibt ja einen Grund, warum die Menschen zu uns flüchten, kommt natürlich auch die Medienlandschaft komplett zum Erliegen. Das heißt, man kriegt dann noch irgendwelche Altbestände, aber es gibt ja in dem Sinne keine Neuerscheinungen und auch einen attraktiven Bestand. Wir wollen ja eigentlich auch nicht sagen, ja, du hast dann halt den zweisprachigen Lyrikband, damit du dann Deutsch lernen kannst nebenher, sondern es geht ja auch wirklich um den Spaß am Lesen, also in meiner Muttersprache auch einen Schundroman lesen zu können. Darum geht es ja am Ende. Und das kriegen wir einfach nicht ran. Und wir sind da am Überlegen, ich habe da auch schon Ideen im Kopf, also größere Bestandskooperativen auch einfach aufzuziehen mit anderen großen deutschen Bibliothekssystemen, sodass man die Sachen eben auch gemeinsam beschafft und sich auch in die Kosten reinteilt. Was wir neben den fremd- und mehrsprachigen Sachen natürlich brauchen, um Menschen auch abzuholen, da wo sie sind, oder verschiedene Bedürfnisse auch zu befriedigen, sind alle möglichen Dinge auch, die wir mittlerweile ausleihen.
Dieses Gegenstände ausleihen.
Das ist ein Riesending. Also es läuft unter der Bibliothek der Dinge, aber das ist alles Mögliche. Ne? Also hier im Haus kriegt man jetzt auch tatsächlich die Wasserwaage. Mein Wunsch ist immer noch die Disco-Kugel. Man kriegt aber zum Beispiel auch sowas wie analoge Spiele, also Brettspiele. Die ganzen Tonis und Toni-Boxen sind am Ende auch Dinge.
Ich habe einen Artikel gelesen, da ging es auch um Bibliothek der Dinge. Da wurde hervorgehoben, dass es eine Berliner Bibliothek gibt, wo man eine Popcornmaschine ausleihen kann.
Die wollen wir auch noch haben. Popcornmaschine ist auch, vielleicht haben wir sogar schon eine. Da müsste jetzt mal bitte einer der Mitarbeiter in der Helene-Nathan-Bibliothek in die Kommentare zum Podcast schreiben, ob wir die haben. Ich bin schlecht informiert. Ja, wir werden das ausbauen. Wir haben Musikinstrumente zur Ausleihe. Kommt mega gut an. Mhm. Ist auch ein Zugang. Ne? Wir haben auch diese ersten Schlaginstrumente für das ganz Frühkindliche. Wir haben einen gut gepflegten Notenbestand. Wir haben auch immer noch CDs. Wir haben das Musikstreaming, das hast du vorhin schon erwähnt, als digitale Quelle. Das machen wir ja in dem Verbund der Berliner öffentlichen Bibliotheken.
Ist das nochmal was anderes? Weil ich kenne diese Libby-App für Hörbücher und
Bücher. Du kannst alles über die föb.de. Also okay. Verbund der öffentlichen Bibliotheken Berlins, ja. Über die Webseite, digitale Angebote, da findest du halt Filmfriend, Musik- und Filmstreaming und auch die ganzen Datenbanken und digitalen Angebote, auch E-Learning-Angebote gibt es da auch ganz viel, geht alles über den gleichen Ausweis und über die gleichen 10 Euro, kostet nichts extra. Mhm. Wir haben aber festgestellt, dass wir eben über Musikveranstaltungen auch ganz viele Menschen erreichen, die uns dann als Ort für sich wahrnehmen, weil Musik eben erstmal nichts mit Sprachkenntnis zu tun hat. Und wir haben immer gedacht, Musikbibliothek ist so ein Relikt aus alten Zeiten, dass man so einen Musiksammelschwerpunkt hat, und wir entwickeln das jetzt eigentlich aber weiter zu auch einem Veranstaltungsangebot, was inklusiver ist. Wir machen jetzt zum Beispiel im Europajahr ein Projekt gemeinsam mit den Migrantas, wo Musik aus verschiedenen europäischen Kulturkreisen, wo es einfach kleine musikalische Beiträge und Konzerte geben wird in verschiedenen Kiezen.
Okay.
Jetzt könnte man ja sagen, naja, dann haut doch die ganzen Bücher raus und macht nur noch Dinge, wenn das so gut ankommt. Das ist aber mitnichten so. Und es gibt auch gerade wieder einen Trend ins Analoge. Und ich weiß nicht, ob du sowas kennst wie BookTok. Also es gibt einen Trend, in Social Media gibt es einen Lesetrend. Und es gibt ganze Genres, die da entstehen, die auch wirtschaftlich unheimliche Schlagkraft haben, also auch in Verlagen.
Tell me more.
Ja, es ist schon so, ich will das jetzt nicht verreißen, ne? Aber es ist ein bisschen so die Schundliteratur für Teenager, aber nicht nur. Das, was früher vielleicht die Groschenheftchen waren, also schon auch romantische Bücher, aber da geht es auch gut heiß her. Mhm. Es gibt auch Dark Romance. Es gibt auch mittlerweile auch schon wirklich so Bestrebungen, oh mein Gott, das können wir alles gar nicht mehr in den Jugendbereich stellen, weil das, okay krass, da geht es richtig zur Sache. Und da, also es ist ein ganzes Genre, was da entstanden ist, und ein riesen Lesetrend. Und was wir auch bemerken, ist, dass die Nachfrage nach Kinderliteratur oder auch simplen Bilderbüchern ungebrochen hoch ist und wachsend. Also es geht durch die Decke. Wir können uns da teilweise gar nicht retten. Die schleppen hier körbeweise die Sachen raus. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass das alles unheimlich teuer geworden ist in den letzten Jahren. Also wenn du eine Toni-Figur kaufen willst, dann zahlst du irgendwas zwischen 20 und 25 Euro für eine Figur. Wenn du Pech hast, ist da 20 Minuten Geschichte drauf.
Ja.
Das hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Es ist ja total bescheuert, dass jetzt jede Familie sich eine eigene Toni-Box und eigene Tonis zulegt. Und dann stellst du fest, dass dein Kind original 3 Monate ein Interesse daran hatte. Und genauso ist es mit Musikinstrumenten. Also einfach den Zugang zu haben,
das mal ausprobieren
können. Das auszuprobieren und zu gucken, ist das überhaupt was für mich? Habe ich da Bock drauf? Habe ich da ein Talent vielleicht sogar? Das haben doch ganz viele Familien gar nicht. Mhm. Und hier steht das alles bereit.
Ja, großartig. Und auch schön, dass ihr, muss ich sagen, dass ihr erlebt, dass es so einen Trend zum Analogen gibt, weil das so eine Sache ist, die zumindest bei mir gerade auch sehr trendet, dass ich auch gemerkt habe, dass ich in den Medien eigentlich mich gar nicht mehr tiefgehend mit Themen beschäftige, weil du nur mit einer Headline nach der anderen beschallt wirst und ständig kommt was Neues rein und hält dich davon ab, eigentlich dich wirklich tiefgehend mit dem Ding zu beschäftigen, was jetzt eben gerade zu sehen war. Und ich gerade sage, ey, ich mache das alles zu, ich möchte wieder Bücher lesen, aber sowas von. Also, aber es ist schön, dass es anderen Menschen anscheinend auch so geht.
Ja, ich glaube schon, dass wir da vielleicht auch in einer Umbruchsphase sind. Manchmal befürchte ich, dass ich durch meinen Beruf und auch durch mein eigenes Umgehen oder Nicht-Umgehen mit Social Media jetzt vielleicht auch wiederum in einer anderen Bubble unterwegs bin, eben mehr wieder im Analogen und dadurch auch das Analoge überhaupt wahrnehme. Ich glaube, wenn man Influencer ist und den ganzen Tag an dem Smartphone hängt, dann ist da kein Trend zum Analogen beobachtbar. Aber irgendwoher kommt ja die Nachfrage und wir beobachten sie ja und wir befördern sie natürlich auch. Und ich glaube, neben so diesem, wir müssen wieder intellektuell auch in die Lage versetzt werden, dass wir alle in der Lage sind, ein ganzes Buch zu lesen. Also sehr fatal für eine Gesellschaft, wenn wir das nicht mehr sind. Und genau wie du sagst, auch mal tiefer uns auch mit Themen mit Komplexität wieder klarzukommen. Wir haben auch oft im Team Diskussionen darüber, auch mit Ambivalenz und Ambiguität klarzukommen, dass Dinge eben nicht klar sind, dass Dinge nicht schwarz und weiß sind, dass Dinge komplex sind, dass man Dinge aus mehreren Perspektiven betrachten kann. Das versuchen wir auch zu fördern in der öffentlichen Bibliothek über unser Veranstaltungsprogramm. Also, dass wir Räume schaffen, dass wir Diskussionsveranstaltungen machen, dass wir Workshops machen, dass wir Zivilcourage-Trainings machen, dass wir aufklären zu KI und wie komplex dieses Thema KI eigentlich ist. Wo wir aber auch immer mehr anfangen, wegzugehen von, wir laden jemanden ein, der jemanden frontal darüber was zu erzählt, sondern die Menschen einzuladen und ein Stück weit auch zu empowern, wieder mitzureden und in den Austausch zu gehen, auch wenn sie nicht einer Meinung sind. Das ist ein Riesenthema gerade in unserer Gesellschaft, dieses, ich bin in meiner Bubble, ich umgebe mich mit den Leuten, die so sind wie ich, wo ich weiß, die haben die gleiche Meinung zu den wesentlichen Dingen, aber ich gehe nicht mehr in die Diskussion. Die Kompetenz zu diskutieren, unterschiedliche Meinungen auszuhalten, geht uns verloren. Und wir laden die Leute mit unserem Veranstaltungsprogramm dazu auch ein, das wieder zu lernen. Die können auch einfach nur da sitzen und zuhören. Keiner muss was sagen. Aber es ist überraschend, wie viele Leute kommen und eigentlich auch wieder sagen, ich möchte zurück in diesen analogen Raum. Ich möchte sehen, mit wem ich rede und ich möchte in Austausch mit anderen Menschen gehen. Und ich glaube, dass das wieder zunehmen wird und wir sind ein sehr guter Ort dafür.
Okay, also wenn die Menschen dann hier reinkommen, dann können sie eventuell einen Ort für sich finden, an dem sie sich gerne aufhalten und an dem sie einfach tolle Angebote bekommen. Und es gibt aber, darüber hatten wir schon gesprochen, die Menschen, die vielleicht gar nicht erst hierher kommen, aus verschiedenen Gründen. Sie wissen nicht, was eine Bibliothek ist, sie denken, das ist sehr teuer und so weiter und so fort. Und deshalb gibt es die sogenannten Outreach-Projekte, die ihr macht. Und du hast mir vorab schon erzählt, da gibt es so unterschiedliche Ansätze, wie ihr das macht. So. Und die finde ich, klingen alle cool. Also du hast mir sogar erzählt, ihr macht Lesungen auf Spielplätzen oder auf einem Spielplatz. Also das, was du vorhin schon sagtest, dass es den Kindern fehlt, dass ihnen mal jemand vorliest und ihr sagt, hey, wir gehen dann einfach da raus und machen das. Vollkommen toll, dass ihr Kooperation mit Gruppen im Kiez habt, dann die Arbeit mit den Stadtteilmüttern, von denen du schon geredet hattest. Und dass ihr auch sagt, wir nehmen dann die Leute und gehen mit denen gemeinsam in die Bibliothek. Können wir vielleicht mal so über diese Outreach-Projekte sprechen und über das, was sie machen? Vielleicht nimmst du uns einfach auch mal mit rein. Also gerade das mit dem Spielplatz finde ich irgendwie total schön. Magst du mir das mal beschreiben?
Genau, das ist tatsächlich ein Projekt aus einer günstigen Fügung. Und zwar gibt es eben hier nebenan, gibt es den Captain Blaubeer Spielplatz, also sozusagen einmal die Karl-Marx-Straße runter. Daneben wurde der Jugendclub neu gebaut, also das Blueberry. Das ist dieser Spielplatz dazwischen. Und davor ist noch so ein auch sehr hässlicher Parkplatz und es ist aber eigentlich ein bezirkseigenes Grundstück und dahinter gibt es so eine eingezäunte kleine Grünfläche, die im Sommer tatsächlich auch schattig ist, wo richtiges Gras wächst, wo es grün ist, wo es ruhig ist. Es ist so ein bisschen rein sozusagen hinter der Straße, hinter der Hauptstraße. Wir können eben diese Fläche über unser Quartiersmanagement nutzen und das Gute ist, es ist eben nicht einfach nur auf dem Spielplatz, der Spielplatz ist nebenan, wo wir vielleicht auch nicht so richtig wissen, was wir vorfinden. Ne? Es geht ja auch dann auch trotzdem oft rum? Liegt da Müll? Liegen da Spritzen? Liegt da vielleicht ein Obdachloser, den ich erst noch bitten muss zu räumen, weil ich hier gleich ein Angebot für Kinder machen möchte? Und das hilft uns total, dass das quasi umzäunt ist und dass wir da einen Schlüssel haben. Und wir machen da mit PartnerInnen einmal oder zweimal die Woche Angebote, wo wir einfach da sind. Das kann von einem einfachen Vorlesen oder einem Kamishibai.
Kann das Bilderbuchkino.
Das ist so ein Bilderbuchkino, so ein japanisches Bilderbuchkino. Oder einfach kleinen Outdoor-Spielen, die wir mitgeben, bis hin zu, wir hatten auch schon so Umweltbildungsangebote, wo sie dann aus den Pflanzen, die dort wachsen, Farben produziert haben und da direkt was gemalt. Also ganz, ganz einfach. Mhm. Man muss gar nichts mitbringen, man muss da sich nicht anmelden, da muss man auch nicht irgendein Alter haben. Und wen wir dort finden, sind natürlich die Kinder, die sowieso auf dem Spielplatz wären. Es sind die Kinder, die uns teilweise vom Jugendclub rübergeschickt werden. Es sind die Kitas, die am Nachmittag nichts zu tun haben und wo es dann auch heiß ist, die dann nochmal mit einer Gruppe kommen, mit Kindern, die spät abgeholt werden, die dann nochmal was Schönes haben. Es sind unbegleitete Kinder, Kinder, mit denen wir uns teilweise gar nicht verständigen können, weil sie die Sprache null sprechen, wissen auch nicht, wo die herkommen. Wir sehen da auch nie einen Erwachsenen zu und die setzen sich halt damit hin. Wir haben ziemlich schnell festgestellt, dass dieses Outreach, also dieses ich gehe an einen Ort, wo ich nicht so richtig weiß, was mich erwartet. Ich weiß noch nicht, wer kommt. Ich bin nicht in meinem gewohnten Arbeitsumfeld. Es ist für später noch ein Regenschauer angekündigt. Ne? Also die Rahmenbedingungen sind sehr, sehr, man muss sehr flexibel sein und sehr resilient, dass das jetzt nicht unbedingt was ist, was du machst, wenn du hier schon deinen normalen Bibliotheksalltag zu wuppen hast. Und deswegen sind wir total dankbar, dass wir da PartnerInnen gefunden haben. Ich möchte auch an dieser Stelle unbedingt noch die Mamis en Movimiento erwähnen, die vor allen Dingen einen Schwerpunkt auf Mehrsprachigkeit legen und ganz niedrigschwellige Bildungsangebote machen, die die Familien dann eben auch teilweise in ihrer Herkunftssprache ansprechen können, was einen Riesenunterschied macht. Und da dann eben auch wirklich so diesen Vertrauens- und Beziehungsaufbau für uns machen. Ob von denen am Ende jemand seinen Weg in die Bibliothek findet, ist völlig unerheblich. Es geht darum, sichtbar zu sein und ein Angebot zu machen, wo sonst keiner ist, wo du tatsächlich dich nicht irgendwie qualifizieren musst für. Weil auch schon ein Workshop in der Bibliothek hat eine Barriere. Und wenn es nur die telefonische Anmeldung ist.
Und in welchen Formen macht ihr das, dass ihr dann tatsächlich, weil du hast ja gerade gesagt, ob die jemals in die Bibliothek gehen oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Aber ihr macht ja auch dieses, wir nehmen euch jetzt mal an die Hand. Und jetzt gehen wir da zusammen hin und gucken mal, was das für Angebote gibt. Wie ist da der Erstkontakt? Wie funktioniert das? Wie wird es angenommen?
Genau, das ist tatsächlich bisher ein Einzelfall, was wir wirklich nur hinkriegen über das Projekt mit den Stadtteilmüttern, weil die in ihrer Projektarchitektur tatsächlich in die Familien gehen. Also gehen zu den Familien nach Hause. Und das hat man selten. Also da ist eigentlich für uns der Cut, da kommen wir gar nicht ran. Und die Stadtteilmütter haben diesen exklusiven Zugang.
Warum gehen diese Stadtteilmütter in die Familien? Was ist deren Funktion dort?
Die beraten dort.
Ja.
Die sind tatsächlich für die Familienberatung und Mütterberatung. Und das machen sie vorrangig eben in den Familien und in dem Zuhause der Familien, weil die Familien sich dort am sichersten und wohlsten fühlen.
Mhm.
Und die haben diesen Zugang, weil sie eben oftmals die gleiche Herkunft und Kultur haben.
Und die machen das gefördert von, also wie funktioniert
ja,
das?
Ja, das ist ein stadtweit gefördertes Projekt und ja. Ist angebunden bei der Diakonie.
Okay, gut.
Genau.
Das heißt, es ist wirklich dann eine Stadtteilmutter und eine Familie.
Ja,
sind das keine Massenveranstaltung, kommt jetzt alle her.
Ist super exklusiv.
So, ja, okay, cool.
Das wird gematcht. Massenveranstaltungen machen wir auch. Das machen wir über Feste.
Ja.
Also wir sind über diese Trägerprojekte auch in der Lage, wirklich sehr sichtbar und präsent zu sein bei Kiezfesten. Wir nehmen jetzt auch teil tatsächlich an der Nacht der Bibliotheken, an der Familiennacht, also so stadtweite Events, versuchen wir auch dabei zu sein und eben auch hauptsächlich an unseren Standorten. Aber wenn irgendwo anders ein Fest ist, dann versuchen wir auch da immer mit einem Angebot vor Ort zu sein. Und dann ist es eben wenigstens, es ist der Erstkontakt mit, guck mal, Bibliothek ist vielleicht gar nicht, was du glaubst, wenn du überhaupt was glaubst.
Okay. Und habt ihr für euch herausgefunden, was von diesen ganzen Sachen besonders effektiv ist?
Wir machen das natürlich, also das ist schon alleine gefordert durch die Finanzierung des Ganzen, also in dem Moment, wo wir aus unserem Regelhaushalt da Geld reingeben oder das irgendwie Drittmittel gefördert ist, haben wir sehr, sehr strenge Auflagen im Berichtswesen und es müssen auch immer zu jedem Projekt gehören Indikatoren, wo wir tatsächlich die Wirksamkeit von Projekten messen. Das ist aber eine rein quantitative Messung. Ich bin eigentlich interessiert dran, und das ist nochmal ein größeres Projekt für die Zukunft, auch wirklich nochmal qualitative Befragungen zu machen mit den Menschen, wie sie die Wirksamkeit wirklich empfinden. Und es gibt da auch in Dänemark und jetzt in die Schweiz hat das jetzt auch gemacht, es gibt Wirksamkeitsanalysen der Arbeit öffentlicher Bibliotheken. Wie wirkt es auf die Menschen? Ob das jetzt Empowerment, Kreativität, Begegnung, also da gibt es so verschiedene Spektren von Wirksamkeit, die man erfragen kann. Das würde ich super gerne machen. Wir haben das eine Projekt mit den Mamis. Die machen tatsächlich eine qualitative Evaluation ihrer Maßnahmen, inwiefern das für die Kinder und Familien, die da beteiligt sind, einen Unterschied macht. Und dort kriegen wir vorrangig das Feedback, dass eben diese Repräsentation und diese Wahrnehmung von Mehrsprachigkeit als Potenzial und nicht als Nachteil, dass das schon einen Riesenunterschied macht für die Leute. Ich werde mal gesehen. Ich bin nicht immer nur die Last.
Und hast du vielleicht mal eine Begegnung mit einer Person gehabt hier in der Bibliothek, die dann vielleicht doch mal auf dich zukam oder auf Kolleginnen und Kollegen und gesagt hat, hey, durch euch habe ich dieses oder jenes erfahren. Also das ist ja so, einzelne Personen ist ja immer noch keine repräsentative Umfrage. Aber gibt es solche Geschichten, die ihr dann mal hört und mitbekommt?
Es gibt tatsächlich Menschen, die sich bedanken, vor allen Dingen in der Seniorenarbeit. Das macht, glaube ich, einen großen Unterschied. Das ist auch so eine Generation, die auch kommt und sich bedankt. Die wollen uns ganz oft auch Dinge schenken. Das dürfen wir immer nicht. Also gerade Weihnachten ist auch so eine Zeit, wir wollen uns Geld zustecken und Kaffeepäckchen und Schokolade oder selbstgebackenes. Und dann müssen wir immer sagen, oh, na, wir sind die Verwaltung, das ist Bestechung, wir dürfen es gar nicht. Also voll unangenehm. Oder manchmal, was wir auch haben, fällt mir gerade ein, mehr so eine Digitalberatung. Und wenn wir hier in der Helene-Nathan-Bibliothek, geht es so flüssig hintereinander weg. Die Leute kommen mit ihren Fragen zu digitalen Endgeräten oder zu Zugängen und dann werden die hier so abgehandelt. Und in der Zweigstelle in der Kruppelstadt, wo wir das auch haben, da ist der Max eigentlich, da kommen die Leute, weil sie sich unterhalten wollen. Das merkt er auch ganz schnell, also vor allen Dingen Ältere. Die haben sonst niemanden. Und da merkt man ganz oft, dass das einen Unterschied macht. Wenn du neben dem Einkauf und der Apotheke und dem Arztbesuch der einzige soziale Kontakt bist für die Leute und wenn du dann Zeit hast, die haben wir hier oft, ganz oft nicht, weil das so schnell hintereinander gehen muss. Und wenn da irgendwie eine Schlange steht und die Kleinkinder brüllen, dann muss es schnell hintereinander weggehen. Aber in den kleineren Stadtteilbibliotheken, da gibt es diese persönlichen Bindungen, da gibt es auch die Leute, die man schon sehr lange kennt. Und da kriegen wir das Feedback, wie wichtig dieser Raum ist.
Was fast dafür spräche, dass es mehrere kleinere Ableger in Stadtteilen geben müsste.
Fußläufige Erreichbarkeit. Ja. Für öffentliche Bibliotheken ist so eigentlich, gilt das Gleiche wie bei Grundschulen. Ne? Das muss fußläufig erreichbar sein. Das ist dann für die Kleinen gut, aber auch für die ganz Alten gut. Das ist für Behinderte, ist für alle gut. Mhm. Ne? Auch wenn du Vollzeit arbeitstätig bist und einen Angehörigen pflegst, ist es geil, wenn die Bibliothek nicht eine halbe Stunde mit der U-Bahn weg ist, die nächste. Ja. Es ist für alle gut und uns fehlt es an Bibliothekstandorten in Neukölln. Und es gibt dafür fachliche Standards, ne? Es gibt Vorgaben, wie groß, wie viele Bibliotheken nach Bezirksregionen und Sozialräumen mit wie viel Quadratmetern, um dann tatsächlich auch den Grad der Versorgung zu erreichen, den wir eigentlich haben müssten. Und das spüren wir, dass wir dem gar nicht gerecht werden können.
Mhm. Dass wir viel, wie viele Bibliotheken bräuchte Neukölln?
Also ich kann dir das in Quadratmetern sagen, da habe ich es parat. Also wir bräuchten quadratmetermäßig, unabhängig wie du das dann auf die Sozialräume verteilst, knapp 20.000 Quadratmeter Bibliotheksfläche und wir haben 5. Mhm. Also wir haben 3.000 hier und nicht mal 500 je Standort, ich habe schon aufgerundet. Mhm. Also wir kommen auf 4,5 und wir bräuchten knapp 20.000.
Okay, wow. Da frage ich mich, ob man das nicht vielleicht doch erreichen kann, weil man erlebt ja auch, dass es Leerstand gibt in Berlin. Also gerade wenn ich einfach so unterwegs bin und da ein riesiges Gebäude sehe, da ist nichts drin. das wäre doch perfekt eigentlich.
Du sprichst ein total wichtiges Thema an, weil das ist wirklich Bibliothek, öffentliche Bibliothek muss als Standardthema für Stadtentwicklung etabliert werden. Also du kannst eigentlich keine Stadtentwicklung machen, ohne öffentliche Bibliothek mitzudenken. Die ganzen erfolgreichen Bibliotheksnationen machen uns vor, wie das geht. Ein Blick nach Skandinavien reicht, Schweden, Dänemark, Norwegen. Da ist das so. Jedes Quartier öffentliche Bibliothek. Genauso wie eine Feuerwache, eine Grundschule, eine Kita. Das ist Gemeinwohl.
Und hier wird nicht zuerst Bibliothek gedacht in Berlin?
Es gibt integrierte Stadtentwicklung in Berlin, ne? Also da muss man jetzt auch vorsichtig sein, dass man nicht alles verteufelt und alles schlecht redet, aber das kostet richtig Geld. Und es gibt diese ganzen Infrastrukturkonzepte und dann schreibt man da eine Summe ran und dann war es das mit dem Infrastrukturkonzept. So einfach ist das. Das ist aber unsere einzige Möglichkeit, tatsächlich sowas wie Flächenversorgung durch öffentliche Bibliotheken zu erreichen.
Ja, ich würde es mir auf jeden Fall schön vorstellen, wenn wir da hinkommen. Wäre eine sehr schöne Sache. Und du hast auch gerade schon gesagt, in anderen Ländern laufen Dinge da anders oder auch besser oder es wäre wünschenswert, wenn es so ist. Kannst du uns vielleicht erzählen, wie Bibliotheken woanders gestaltet werden und was du findest, was eigentlich gute Ideen wären, wenn wir sie vielleicht auch hier umsetzen könnten?
Ja, Bibliothekare haben ja so die Angewohnheit, in jedem Urlaub, den sie machen, egal wo sie sind, sich andere Bibliotheken anzuschauen. Also da spreche ich, glaube ich, für die gesamte Zunft. Spätestens, wenn man Bibliotheksleitung ist, macht man das. Ich zerre meine Familie überall hin. Die letzten großen Highlights waren tatsächlich Schweden. Auch die wirklich ganz kleine Gemeindebibliotheken in ganz kleinen Orten, die einfach super ausgestattet sind. Also die Qualität, das hatte ich vorher schon mal kurz gesagt, dass du der Kommune auch was zurückgibst, in der das eben nicht so eine verstaubte Bücherstube ist, sondern das ist schön. Das ist mindestens gemütlich, wenn nicht sogar architektonisch und ästhetisch irgendwie was Besonderes. Das können die Skandinavier richtig gut. Also wer jemals in Oslo ist, Deichmann-Bibliothek, Dock 1 in Aarhus. Also das ist für uns eigentlich unerreichbar. Das muss es auch vielleicht gar nicht sein. Aber wenigstens genug Platz zu haben, also Platz ist immer ein ganz großes Thema für so verschiedene Nutzungsarten, dass man eben Platz hat für den, der alleine lernen will, für den, der in der Gruppe lernen will, für den Zeitungsleser, für die Kita-Gruppe, für den Makerspace, für den Workshop, fürs Konzert, für die Lesung und alles möglichst gleichzeitig. Das ist sowas, was uns andere lange, lange schon vormachen, auch zum Thema Mehrfachnutzung, also das Körberhaus in Hamburg, wirklich auch sich zusammenzutun aus verschiedenen Bereichen. Deswegen meinte ich vorhin auch integrierte Stadtentwicklung. Das muss gar nicht Bibliothek alleine sein. Bibliothek gemeinsam mit Jugendfreizeitstätte, mit Seniorenfreizeitstätte, mit Familienzentrum. Es gibt so viele Anknüpfungspunkte, wo die Menschen das Erlebnis haben, was sie hier im Einkaufszentrum haben, dass sie sagen, ich erledige noch ganz viel mit, aber sozusagen für die soziale Infrastruktur für die Menschen an einem Ort zusammenzubringen. Genauso wie man das vielleicht macht im Gesundheitswesen mit einem Ärztehaus. Das macht total Sinn. Und das gibt es zuhauf als Beispiel und das muss man einfach nur nachmachen. Das ist überhaupt nicht schwierig.
Okay, dann kommen wir zum Schluss und da rede ich mal gerne mit den Leuten über Ideen an sich, das Ideen finden, das Ideen umsetzen. Aus deiner Erfahrung, ihr versucht hier diverse Ideen umzusetzen. Ja. Was passiert, wenn man für seine Idee ins Handeln kommt? Was ist deine Erfahrung?
Das ist das Schönste der Welt, diese Erfahrung zu machen, eine Selbstwirksamkeit zu spüren und damit noch eine Wirksamkeit für andere Menschen zu erzielen. Also das ist, glaube ich, auch was diesen Job wirklich zu einem, der hat kein gutes Image, aber ist eigentlich der beste Job der Welt, sage ich jetzt einfach mal so, weil wir was grundhaft Gutes sind als Bibliotheken. Wir kriegen ganz oft einen Vertrauensvorschuss von den Menschen und dann kann ich mich meine Kreativität ausleben, eine Idee verwirklichen und es macht noch einen guten Effekt für einen anderen Menschen. Hallo, das ist total cool. Und ich muss dafür kein Herz operieren oder sowas. Ne? Also ich habe noch, es ist relativ straightforward, das ist kein komplexer Job. Was es komplex macht, sind die Anforderungen von außen, Verwaltung und sowas. Das ist total dankbar und das ist ein riesiges Privileg, diese Arbeit machen zu dürfen und dass wir auch noch dass wir als Bibliotheken wirklich auch noch finanziert werden, weil wir es ja auch hinkriegen zu beweisen, dass wir das alles können. Und dieser Beruf zieht auch eine bestimmte Art von Mensch an. Wir sind alle keine Materialisten, würde ich sagen. Dann machst du diesen Job nicht. Das ist wirklich was, wo man trotz all der Beschränkungen, ich bin jetzt auch mittlerweile in einer Position, wo ich wirklich sehr viel mit Bürokratie und Verwaltung zu tun habe. Aber dieser Moment, wenn du siehst, dass ein Projekt fliegt und dass aus einer Idee was wird und du sitzt bei einem Fest und du siehst, wie sich Menschen aus verschiedenen Herkünften über einem Stockbrot am Lagerfeuer miteinander unterhalten oder Jugendliche in der Bibliothek gamen, die vorher keine Freunde hatten und dann plötzlich Freunde haben, dann denkst du so, ach guck mal, das habe ich gemacht. Und das ist super cool. Und wenn ich Motivation brauche für irgendeinen Verwaltungsscheiß, dann laufe ich hier einmal durch. Dann geht es mir wieder gut.
Okay, das wäre meine nächste Frage, wo du Energie und vielleicht auch so Mut herziehst, wenn es halt mal schwieriger wird. Aber die Leute halten dich sozusagen
die hoch. Menschen, die Menschen im Team und die Menschen in den Kiezen. Weil auch die Leute, die in Neukölln leben, sind so cool. Also nicht alle. Nie, es sind nie alle cool. Aber das ist schon so die Atmosphäre, die das hier hat. Der Vibe hier ist einfach, es hat so was Lockeres. Du kannst einfach das sagen, was du denkst. Es ist eine gewisse Ehrlichkeit. Es ist auch roh. Ja, es ist sehr roh, es ist sehr hart, es ist sehr direkt. Das ist, glaube ich, was ich generell an Berlin schätze, weil ich selber so bin. Lass den Smalltalk skippen. Um was geht es hier eigentlich? Mhm. Und lass uns so reden, wie wir es können. Ich halte viel von Eloquenz und ich höre Leuten sehr gerne zu, die eloquent sind. Aber wenn Eloquenz eine Barriere wird, um mitzureden, finde ich das total schwierig. Und ich mag das total, dass ich hier so sein kann, wie ich bin und dass ich muss manchmal eine Rolle spielen, aber sehr selten. Und den Leuten wollen wir ja wiederum in dem Besuch der Bibliothek auch das Gefühl geben, dass sie authentisch sein können und solange sie niemanden stören dabei, ne? Mhm. In ihrer Authentizität, die gibt es natürlich auch.
Okay, ja, sehr schön. Und meine abschließende Frage ist nochmal der Blick in deine persönliche Bibliothek. Wo suchst du nach guten Ideen? Gibt es Bücher, die dich inspirieren, Menschen, die dich bewegen, also Sachen, die du auch einfach empfehlen kannst? Schaut doch mal rein, dort findet man auch gute Ideen.
Es sind tatsächlich oft eher persönliche Gespräche als jetzt das eine gute Buch, was ich lese. Es ist dann aber oft, dass aus dem persönlichen Gespräch wiederum dann mir ein Buch oder ein Podcast oder eine Doku oder sowas empfohlen wird. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit ziemlich viel mich rumgetrieben in der Mediathek und habe jetzt beschlossen, dass ich eine Empfehlung heute ausspreche, die vielleicht auch so ein bisschen cringe ist, keine Ahnung, wo man sich denkt, das empfiehlt sie jetzt. Aber weil du ja auch vorher gefragt hast, was motiviert dich so, ne? Und es gibt zwei Dokus in der Mediathek. Das eine ist Feuer und Flamme, wirklich über den Alltag von Feuerwehrleuten in NRW. Und das andere sind diese Bergretter-Sachen, wo sie über diese ehrenamtliche Bergrettung, wo sie einfach mitlaufen und schauen, wie diese Fälle aussehen. Und das ist total gute Unterhaltung, wenn man so runterkommen will. Mit mir macht das aber noch was anderes. Ich sehe diese Leute, die sich halt, ne, das hatte ich vorhin, wir operieren hier keinen am offenen Herzen und die machen das aber, ne, die geben sich täglich in die Gefahr, um andere zu retten und mich motiviert es total, irgendwie auch wieder Kraft zu finden, weil wenn man diesen Interviews zuhört und wie die auch das schaffen, immer quasi mit dieser psychischen Belastung umzugehen, woraus die eigentlich die meiste Kraft schöpfen, das ist nämlich auch wieder aus ihrem Kollegenkreis und aus der Gemeinschaft im Team, finde ich das total inspirierend. Und das ist erstmal wirklich so ganz, ganz schlimme, einfache Unterhaltung. Aber das macht ganz viel mit mir und es würde mich interessieren, ob es jemand anderem auch so geht.
Ich kenne es noch nicht, ich muss es mir jetzt anschauen. Okay. Ganz lieben Dank für das Interview. Ich fand es wunderschön, sehr schöne Einblicke und Gedanken.
Ich bedanke mich, dass du so viel Raum und Zeit mitgebracht hast und freue mich, wenn das viele Menschen hören und lade natürlich alle ganz herzlich auch in unsere Bibliotheken ein.
Danke dir.
Das war's für diese Folge in der Bibliothek der guten Ideen. Ich hoffe, du bist etwas inspiriert und ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Newsletter zu diesem Podcast. Der Link ist in den Shownotes. Und falls du jemanden kennst, der auch von dieser Idee hören sollte, dann freue ich mich, wenn du ihm oder ihr diese Folge weiterempfiehlst. Und ich weiß, das machen wir heutzutage alle gerne per Social Media, per Messenger und so weiter, aber ich habe da noch eine gute Idee. Miteinander reden ist viel schöner, als einen Link zu versenden. Also sag deiner Mama, deinem Nachbarn, deiner Freundin ganz persönlich, dass sie hier mal reinhören kann. Lasst uns gemeinsam gute Ideen verbreiten. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.